Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, Rainer hat ja bei meiner Überschrift noch einmal gefragt, ob es da nicht noch einen Untertitel gibt. Ich glaube, der Satz selber, er ist auch zugegebenermaßen provokant, dass der Glaube unnütz ist, aber dass er hilft. Es ist ein geklautes und abgewandeltes Zitat. Und zwar hat ein Freund, Klaus Gaspari, ein Interview geführt mit einer jungen österreichischen Theologin, Isabella Bruckner. Sie lehrt in Rom an der Ordenshochschule Sant'Anselmo und sie hat eine Doktorarbeit geschrieben über das Gebet und dafür hat sie auch den renommierten Karl-Rahner-Preis bekommen. In diesem Interview, was denn das soll mit dem Gebet, da antwortet sie: Gebet und Stille können eben Momente sein, in denen ich innehalte und dieser Berührbarkeit Raum gebe. Wir fragen ja oft, hilft das Gebet oder hilft es nicht? Aber vielleicht ist das schon die falsche Frage. Das Gebet ist zu nichts nütze. Es geht nicht so sehr darum, was man erreicht, sondern um die Tätigkeit des Betens selbst. Es geht darum, anzuerkennen, dass wir nicht alles aus uns selbst haben, unabhängig davon, ob wir das Ersehnte auch bekommen. Schon das Versprachlichen unserer Wünsche hilft. Das Sprechen, aber auch Gesten wie das Anzünden von Kerzen, das sind Prozesse, in denen wir lernen, besser mit unserem Glauben oder mit unseren Gefühlen umzugehen, sie fassbar zu machen. Gebet und Liturgie öffnen Räume, wo der Mensch von sich selbst wegkommt und so offen wird für das Andere unter den Anderen. Gebet und Glaube ist zu nichts nütze. Zumindest wenn ich es so sehe, dass ich dadurch ein unmittelbares Ziel erreichen kann. Ich glaube, wir haben ja immer so diese Diskrepanz. Da ist auf der einen Seite die Situation, wie ich mich im Augenblick fühle, wie es mir im Augenblick geht, und auf der anderen Seite so die Idee, wie ich mich gerne fühlen möchte oder wie ich meine, wie es sein sollte, für mich sein sollte. Und dann verfallen wir da schnell in ein hektisches Tun. Wir müssen dann irgendwie herumwerkeln, weil es eben so, wie es im Augenblick ist, nicht passt. Aber bei unserer inneren seelischen Welt, meine ich, ist dieses hektische Herumwerkeln das Falsche. Anstatt dass wir einfach die Gnade hätten, es einmal so sein zu lassen, wie es halt im Augenblick ist. Das sind zwar Kunstworte, aber man spricht da gerne vom Tun-Modus entgegen dem Sein-Modus. Wir modernen Menschen sind fixiert auf das Tun. Und zugegeben, viele Errungenschaften unserer Zivilisation sind ja auch dadurch gekommen, dass Menschen sich Ziele gesetzt haben und dann eben darauf hingearbeitet haben. Aber in der eigenen seelischen Welt funktioniert das, glaube ich, nicht so. Da wäre eben die Gnade des einfach einmal Seinlassens besser. Schwieriger, finde ich, ist das Ganze, wenn ich auf die Welt schaue, in der ich lebe. Diese Diskrepanz der Welt, wie sie im Augenblick ist, und wie ich mir eine gute Welt vorstelle erscheint mir gerade in diesen Tagen riesig. Und das ist für mich derzeit die größte Herausforderung. Das alles zu sehen, davor die Augen nicht zu verschließen, dass die Welt am Abgrund steht, an vielen Punkten habe ich wirklich den Eindruck, sie steht am Abgrund. Da sind Kräfte und Personen an der Macht, die abgründig sind und nichts machen können. Helfen da das Gebet und der Glaube? Beide taugen nicht, die Situation zu verändern. Und doch brauche ich sie, um nicht verrückt zu werden. Selber versuche ich seit Jahren, das kontemplative Gebet zu pflegen. Das ist zunächst einmal eine Form des sauberen Nichtstuns. Im schweigenden Dasein, im Hier und Jetzt, im Namen der göttlichen Wirklichkeit und in der Ausrichtung auf diese größere und zugleich auch ganz innere Kraft. Was bewirkt es? Äußerlich einmal gar nichts. Aber immerhin werde ich nicht irre. Das hoffe ich zumindest. Die Formen sind aber vielfältig und jeder und jede kann ihren oder seinen eigenen Weg finden. Wie etwa Isabella Bruckner meint, es geht einfach darum anzuerkennen, dass wir nicht alles aus uns selbst haben. Und unabhängig davon, ob wir das Ersehnte auch bekommen. Schon das Versprachlichen unserer Wünsche hilft. Und da gibt es solche Formen wie das Sprechen, aber auch Gesten wie das Anzünden von Kerzen. Das alles sind Prozesse, in denen wir lernen, besser mit unseren Gefühlen umzugehen, sie fassbar zu machen. Insofern ist Gebet und Liturgie etwas, was Räume öffnet, wo der Mensch von sich selbst wegkommt und so offen wird für das andere oder den anderen. Und da passt das heutige Evangelium vom Vater und den zwei Söhnen. Da ist zunächst einmal der ältere Sohn. Das ist so ein Schaffiger. Er dient viele Jahre dem Vater und hat noch nie ein Gebot übertreten, sagt er von sich selber. Aber er scheint dem Vater nur physisch nahe zu sein und nicht im Herzen. Er wird die Barmherzigkeit des Vaters nicht erfahren können, wenn er nicht wirklich, also auch innerlich, auf den Vater zugeht. Übrigens hat auch er seinen Teil am Erbe erhalten. Das ist mir erst dieses Mal aufgefallen. Da steht nämlich ganz klar, da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nicht nur der Jüngere hat was bekommen, auch der Ältere hat genauso seinen Teil bekommen. Der Jüngere, das ist so der Typus des Aufbrechenden. Und die Auszahlung des Erbes war in der Antike nicht schuldhaft. Das muss man Vorarlberger Ohren immer sagen. Das konnte man machen. Er nimmt es dann aber, das ist vielleicht der Teil, der nicht so gut ist, geht damit weg und verprasst es. Und dann kommt die Hungersnot und er ist am Tiefpunkt. Und man muss das mit jüdischen Ohren hören. Er ist dann darauf angewiesen, zu einem Bürger jenes Landes zu gehen, also das ist ein Ungläubiger, und der schickt ihn zum Schweinehüten, zu den unreinen Tieren. Und am liebsten hätte er seinen Hunger gestillt mit dem, was die Schweine zum Fressen bekommen. Also tiefer geht es nicht hinunter. Und da geht er in sich. Und da ist ja die Frage, ist da etwas, wenn er in sich geht? Ja, da ist etwas. Die Spiritualität sagt, dass es diesen inneren Kern in jedem Menschen gibt, der durch nichts verloren gehen kann. Und das Gewahrwerden von etwas Unbedingten in ihm, das ist der Ermöglichungsgrund für Kapitulation und Umkehr. Die Umkehr, wir sehen das ja oft so als Leistung. Ich muss das machen. Ich will das. Ich kann das. Ich schaffe das. Übersehen dabei aber, dass das auch eine Basis braucht. Und die Basis ist dieser geschenkte, unverlierbare innere Kern in jedem Menschen, dessen sich ein Mensch gewahr werden kann. In sich gehen, sich dessen gewahr werden kann, das ist erst die Ermöglichung für diese Umkehr. Zuletzt noch der Vater, er wartet. Anscheinend hält er andauernd Ausschau, denn er sieht schon von Weitem den Sohn und läuft ihm entgegen. Und jetzt lässt er den Sohn nicht zuerst Abbitte tun. Er hätte ja auch sagen können, naja, Sohnemann, jetzt komm mal, erzähl mal, wie war es denn so, oder? Nein, das alles nicht. Er kommt dem Sohn mit einer Umarmung und mit einem Kuss entgegen, und zwar zuvor, bevor der Sohn etwas sagen kann. Und dann wird das Mastkalb geschlachtet und ein großes Fest gefeiert, denn es ist einfach eine Freude. Das Verhalten des Vaters zeigt auch, wie man einem Menschen Scham erspart, was Nietzsche zufolge das Menschlichste ist. Zum Schluss, kann man das Ganze bewirken? Nein, kann man nicht. Kann man aus den Armen des Vaters je herausfallen? Nein, auch das kann man nicht. Gott, denn es ist ja eine Gleichnisrede, es wird da vom Vater geredet, aber das ist ein Gleichnis für Gott, er schließt uns nicht erst in die Arme, wenn wir zu ihm hingehen oder zu ihm umkehren, aber erst in der Umkehr oder Hinwendung zu ihm hin können wir dessen gewahr werden. Wenn ich stur in der Fremde bleibe, beraube ich mich der Erfahrung. Das ist aber keine menschliche Willensanstrengung oder Leistung. Das Geheimnis des unverlierbaren inneren Kerns in mir, in jedem Menschen, ist der Ermöglichungsgrund dafür. Gott ist uns mit seiner Gnade immer schon voraus. Das ist der Glaube, der zwar nicht unmittelbar nützt, aber doch hilft.